Die Mutter der Weisheit soll die Wiederholung sein, habe ich gehört. Aber ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, das ist biblisch nicht korrekt, weil die Weisheit hat keine Mutter, die hat einen Vater. Aber die Aussage ist richtig, gell? Man muss etwas wiederholen, damit man es behält. Und wir haben ja im ersten Teil uns mit diesem Thema schon mal beschäftigt. Und da ging es dass wir in ihm Erlösung haben. Das war der erste Punkt. Wir haben in ihm Erlösung und haben festgestellt, das sind wir nicht die Einzigen. Gell? Das geht weiter bis in die Zielvollendung für die ganze Schöpfung. Der zweite Punkt war, dass wir in ihm Lebende sind. In ihm Lebende sein bedeutete, dass das immer so ist. Gell? Solange es Christus gibt, leben wir dann offensichtlich auch, wenn wir in ihm Lebende sind. Das geht bis in die Präexistenz hinein. Und bis die Äonen zu Ende sind und darüber hinaus. Also ein umfassendes Verständnis von dem Leben in ihm ist wichtig für das Verständnis auch der Heilsgeschichte. Dann haben wir festgestellt, dass wir in ihm äonisches Leben haben, meist als ewiges Leben bezeichnet. Äonisches Leben, warum? Ja, weil es verborgenes Gottesleben ist und weil, wenn die Äonen zu Ende sind, das auch nicht mehr so heißt, dann gibt es auch kein äonisches Leben mehr, dann ist es eben das sogenannte unauflösliche Leben, eben dieses Leben in Christus, was es immer gibt. Und das ist der feine Unterschied zu der Definition ewig oder nicht ewig, über die man ja lange reden kann. Und der vierte Punkt, weil da sind wir nicht gekommen, gell, von der über 40. Der vierte Punkt war dann, in ihm ist keine Verurteilung, das war Römer 8, Vers 1. Ja, ist doch herrlich, gell? In ihm ist keine Verurteilung. Bist du in ihm, gibt es keine Verurteilung. Ja, so einfach ist das. Steht auch da, gell? Muss nur noch glauben, dürfen, können, wollen, wie auch immer. Und das finde ich so großartig an unserem Wort. Ja, den nächsten Punkt hat Heinz schon vorgelesen, Römer 8, Vers 2. Und der ist genauso wichtig, ist alles wichtig, klar, aber hier ganz besonders, wenn ich an das Gespräch gerade denke mit dir, Bernhard, dann trifft das wieder genau den Nagel auf den Kopf, denn hier sagt Paulus doch ganz deutlich, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat dich befreit von dem Gesetz der Verfehlung und des Todes. Paulus nennt das im gleichen Kapitel auch noch Gesetz Gottes und auch im Kapitel 7 spricht er vom Gesetz Gottes, das ist das Gleiche. Und möchte zum besseren Verständnis einfach mal aus dem dritten Kapitel vom Römerbrief noch zwei Verse lesen dazu, die uns helfen, die Tragweite dieser Aussage auch besser zu verstehen. Römer 8, Vers 2 geht es um das Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Und im Kapitel 3 am Ende fängt er schon seinen Rechtfertigungsgedanke an, der bis in das 8. Kapitel hineingeht. Und da sagt er in 27 und 28, wo ist daher das Rühmen? Es wurde ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Dass der Werke, Frage, nein, sondern durch Gesetz des Glaubens. Denn wir rechnen, dass der Mensch im Glauben gerechtfertigt wird, ohne Zutun von Gesetzeswerken. Und wenn man dem Gedanken nachgeht, das sind ja alles einzelne Extra-Themen, dann ist es eben hier der Glaube oder die Treue Jesu, nicht mein Glaube an ihn. Wir kommen nachher nochmal drauf beim anderen Punkt. Das heißt, Christus hat die Voraussetzung geschaffen, oder Gott in Christus, dass wir überhaupt glauben können. Ohne seine Treue könntest du gar nicht glauben, du könntest nicht schwarz glauben, es würde ja nichts nutzen, sage ich gerne, sondern er hat die Voraussetzung geschaffen dafür. Und da haben Werke gar nichts drin verloren. Dass wir gute Werke tun, ist doch ganz normal, gell? Und warum machst du das? Weil du in den Himmel willst, oder wie? Da kannst du auch viele Taschen tragen, das wird nichts werden, sondern wir machen das, weil wir den Sitz im Himmel haben, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Deswegen strenge ich mich an, wie ein ordentlicher Mensch zu leben, obwohl es nicht immer gelingt. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und dann sei nicht traurig, in dem Moment, wo du es merkst, ist es ja ein Glaubensbeweis. Und dann merkst du, eben habe ich was falsch gemacht, wunderbar. Ich stehe im Glauben, sonst hätte ich es nicht gemerkt. Jetzt kommt wieder einer, der Paulus, und sagt, der hat gesagt, gell, du kannst machen, was du willst, Und ihr kennt mich lange genug, dass das nicht meine Meinung ist, sondern ich bin der Meinung, dass wir auch mal solche Dinge beim Namen nennen dürfen. Wie viele glauben, die werden geknechtet in ihrer Religion oder Kirche oder Gemeinschaft oder wo sie immer sind. Da stehen die Prediger stehen nur noch so vorne. Ich habe das 30 Jahre selbst erlebt. Und das ist ja furchtbar, wenn du dann aus dem Gottesdienst nach Hause gehst und denkst, alles falsch gemacht die Woche, gell? Und muss ich ja doch in die Hölle oder irgend sowas. Ne? Das muss ja schrecklich sein. Nein, wir sind frei in Christus, das steht hier, aber es ist eine Freiheit nicht ohne Gesetz, sondern im Gesetz des Christus, des Geistes, des Lebens. Also wir sind keine Gesetzlosen, damit das ganz deutlich wird. Und deshalb bist du auch befreit von allen Religionsgesetzen. Wie viele Mini-Päpste gibt es, die dir vorschreiben wollen, wie du zu leben hast. Gell? Und das ist nicht das Wort, was uns hier entgegenstrahlt, sondern das ist Unterdrückung, das ist Gesetz, ein falsches Gesetz. Jesus hat schon gesagt, als er über diese Erde ging zu seinen Jüngern, zu seinen Lernenden, muss man eigentlich sagen, denn wir sind auch Lernende, gell? Und deswegen sind wir Jünger Jesu, weil manchmal heißt er, Söhne sind keine Jünger, gell? Hast du schon mal gehört? Gibt es so ganz gibt's Hauptglieder, die sagen, Söhne sind keine Jünger, gell? Vielleicht ist das ein Fußglied, der hat das noch nicht verstanden. Und Jünger heißt Lernender, ich bin ein Lernender, auch wenn ich ein Sohn bin, auch Söhne lernen, gell, oder? Wenn die Söhne nichts mehr lernen, wäre ja schrecklich. Gut, und da hat Jesus gesagt, kurz vor seinem Weggang, Johannes 16 steht das, wenn ich gegangen bin, dann schicke ich euch jemanden, den Heiligen Geist, gell? Über den wollen wir jetzt nicht reden. Aber was macht er? Wird ja gerne falsch gelesen, beziehungsweise richtig gelesen, aber falsch übersetzt, muss ich eigentlich sagen, weil es ja nicht deine Schuld, wenn in deiner Bibel das nicht so genau steht. Also Jesus hat gesagt, ich schicke euch den Geist und der wird euch in der ganzen Wahrheit leiten. In die ganze Wahrheit leiden ist falsch, gell? Das steht der dritte Fall. Und du musst jetzt keine Grammatik lernen, damit du das verstehst. Dritter Fall, dann musst du lokal fassen, das heißt also, da geschieht was an einem Ort oder innen drin. Also in der ganzen Wahrheit. Ich war letzte Woche in Zürich, habe ich dasselbe gepredigt, nur nicht so viel wie heute, weil das habe ich etwas anders sortiert. Und dann hat da einer vorgelesen, da sitzen immer zwei Brüder hier vorne, warum frage ich mich, weiß ich auch nicht, aber das ist bei denen so üblich. Und da hat er die Stimme hinter mir dann gesagt, er leitet uns in aller Wahrheit. Da sage ich, okay, das akzeptiere ich, gell, weil das ist auch dritter Fall. Und verstehst du, das ist so ein Unterschied. Stehst du hier und Jesus ist da hinten irgendwo und der Geist führt dich jetzt zu Jesus oder bist du mitten in Jesus und der Geist leitet dich in Jesus. Ne? Das ist doch ein Riesenunterschied für mich. Also der Geist leitet uns in der Wahrheit. Wer ist denn die Wahrheit? Christus, ist doch ganz klar, das wissen wir alles, einmal eins. Gell? Das sind die Anfänge des Glaubens. Und deswegen, wenn wir in diesem Christus sind, dann sind wir befreit von menschlichen Religionsgesetzen, auch von dem Gesetz der Sünde oder Verfehlung und des Todes. Doch ganz klar, also was haben wir in ihm? Eine tolle Freiheit, gell? Obwohl wir Sklaven Jesu sind. Sklave Jesu, sage ich immer, ist die höchste Freiheit, die es gibt. Ja, war doch schon ein guter Anfang. Römer 8, Vers 2. In dem Kapitel steht noch was, ganz am Ende. Das wäre der sechste Punkt. Nämlich Römer 8, Vers 39. Das finde ich so toll, weil ich das früher völlig falsch verstanden habe. Ich sage euch gleich wie, gell? Römer 8, Vers 39, da heißt es, dass uns weder Höhe noch Tiefe noch irgendeine anderweitige Schöpfung zu trennen vermögen wird von der Liebe Gottes, der in Christus Jesus, unserem Herrn. Ah, hast du was gemerkt? Die Liebe Gottes, das ist sein Wesen, gell? Gottes Liebe, ne? Wissen wir aus 1. Johannesbrief 4, Vers 8 und andere Stellen. Also, die Liebe Gottes ist in Christus, steht da. In Christus ist das Wesen Gottes. Das heißt, das Wesen Gottes, seine Liebe, ist in Christus. Und jetzt steht hier, davon kann dich nichts trennen. Oh, ist das schön, gell? Warum trennt dich davon nichts? Oh, ich krampfe fest halt, gell? Ich halte mich an der Liebe fest, wie verrückt. So habe ich das früher gemacht und habe gesagt, guck mal, wie toll ich bin, gell? Mein lieber Gott, na, ich halte mich an deiner Liebe fest und mich kann davon nichts trennen. Wenn die mich erschießen, du hältst dich halt trotzdem fest. Und dann habe ich gelernt, das ist eigentlich umgedreht, gell? Er hält mich ja fest. Das ist wie wenn du so, wenn dich einer aus dem Fenster hält, gell? Und dann glaubst du, dass der festhält, nicht loslässt. Ne? Also Gott hält dich fest. Die Liebe hält dich fest. Du wirst festgehalten. Er macht das doch. Und uns vermag nichts zu trennen von der Liebe Gottes. Aber was ist denn, wenn du stirbst? Hältst du dann immer noch fest? Hängt die Hand noch aus dem Grab raus und sagt, ich halte an deiner Liebe fest. Das ist doch Unsinn, gell? Dann merkst du doch, er ist es, der festhält. Also er hält uns fest. Uns kann es von dieser Liebe nichts trennen, weil er das so geordnet hat. Wir kennen doch das hohe Lied der Liebe, gell? Im Neuen Testament. Wer es nicht kennt, ich blätter mal dahin. 1. Korinther, Kapitel 13. Da geht es nur um die Liebe. Und ganz am Ende, nachdem Paulus die Liebe beschrieben hat, in ihren vielen Facetten, da kommt er zu einem Schluss. Im Vers 13 ist der letzte von dem Kapitel. Und da sagt er, nun aber, nachdem ich das alles euch erklärt habe, bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, sagen die Bibel. Ich sage das ein bisschen anders. Treue, Erwartung, Liebe. So. Glaube, Hoffnung, ist auch gut, warum soll die Hoffnung bleiben? Was hoffst du noch, wenn alles erfüllt ist? Also hoffentlich kommt der Bus, gell? Das ist so unbestimmt. Ne? Da steht ja Erwartung, das ist mehr. Das Wort drückt eine gesicherte Erwartung aus. Warum bleibt die gesicherte Erwartung, sowie auch die Treue, Glaube ist ja Treue, warum bleiben die? Das sind Wesenseigenschaften Gottes. Der Paulus nennt ihn mehrfach und der Johannes auch der Treue. Er ist der Treue. Der Amon aus Sprüche 8, Vers 30, das Schoßkind, der Werkmeister steht in euren Bibeln. Da steht Amon, Amen. Das ist die Treue, gell? Die personifizierte Treue. Er ist der Treue. Er ist, Paulus, Römerbrief, der Gott der Erwartung. Ja, warum denn? Von ihm kannst du immer was erwarten. Nicht hoffen, hoffentlich tut er mir und so weiter. Nein, von ihm erwarten wir alles. Was ist denn, wenn die Heilsgeschichte zu Ende ist? Wir haben ja Römer 11, 36, die kürzeste Beschreibung der Heilsgeschichte. Aus ihm, durch ihn, hinein in ihn, gell? Das kennt ihr alle. Was ist denn, wenn dieser Kreis geschlossen ist? Und er ist der Gott der Erwartung. Was kann ich denn daraus schließen für mich? Dann kann ich daraus schließen, dass ich was erwarten darf von diesem Kreislauf, nämlich was Neues. Ich glaube, da geht ein neuer Kreislauf los. Gemäß dem, was wir wissen aus der Vergangenheit und bis zum Ende der Heilsgeschichte, kann das nur so sein. Also ist er der Gott der Erwartung und der Gott der Liebe, ja klar, weil es ja sein Wesen ist. Und deswegen Treue, Erwartung und Liebe bleiben. Und die Liebe, um die es hier geht, im Vers 39, die uns hält, die uns nicht, von der uns nichts trennen kann, die bleibt natürlich auch. Denn wenn die Liebe weg wäre, müsste Schlussfolgern, dann ist Gott weg. Gell? Kann nicht sein. Ne? Also Gott ist nie weg, sondern deswegen bleibt auch die Liebe. So, und deswegen ist das ganz wichtig für uns zu wissen, diese Gottesliebe ist sowas Beständiges, die gab es immer und die wird es immer geben, weil es Gott immer gab und immer geben wird. Und schon alleine daraus, wenn du Römer 11, 36 nochmal reflektierst, dass alles wieder in ihn hinein muss, wie muss es denn dann aussehen, wenn es in ihn hineingekommen ist? Ja, lässt er den Teufel so ungereinigt in sich hinein? Ich sage das mal ganz extrem, kann ich mir kaum vorstellen, gell? Ist Unsinn. Sondern wenn alles in Gott ist, ist es seinem Wesen gleich. Das ist das Ziel der Heilsgeschichte, Heinz.
In das neue Jerusalem kommt nichts Unreines hinein, Offenbarung.
Danke. Da musst du vorher deinen Kittel waschen, der Christ ein weißes Gewand. Da musst du Blätter essen und Wasser trinken, dass du gesund wirst. Und dann steht ein Engel an der Tür, der kontrolliert, gell? Nacktscanner brauchen wir da nicht, der Engel sieht das auch ohne Scanner. Und dann wirst du reingelassen, wenn du sauber bist. Aber da sind ja schon eine ganze Menge drin, gell? Leibesgemeinde, die erste Stufe, die Heilsgeschichte ist ja schon erledigt. Und die sind schon alle da drin, die sitzen mit ihrem Lämmlein zusammen auf dem Thron, sind Tempel und Licht der Stadt. Ach, herrlich, gell? Dann können wir gleich die nächste Predigt machen. Aber wenn du das doch weißt, dann sagst du jetzt noch was, das weißt du auch, aber man muss das nochmal gehört haben in Römer Kapitel 5, Vers 8 und Vers 10. Da geht das ja noch viel weiter, gell? Es ist fast zum Erschrecken. Römer 5, Vers 8 und Vers 10. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Verfehler waren oder Sünder. So, im Vers 10. Denn wenn wir als Feinde seien, also als wir Feinde waren, dem Gott durch den Tod seines Sohnes verändert oder versöhnt wurden, wie viel mehr werden wir als verändert wordene oder versöhnt wordene infolge seines Lebens gerettet werden? Was waren wir denn, bevor Gott uns zum Glauben gebracht hat? Was sagt er hier im Vers 10? Wir waren Feinde. Er hat uns geliebt, als wir Feinde waren. Bist du ein Feind Gottes? Jetzt schüttelt wenigstens den Kopf. Nein, also jetzt soll er dich nicht mehr lieben, oder wie? Soll er dich nicht mehr lieben, weil du jetzt im Glauben stehst? Der hat dich geliebt, als du ein Feind warst, nämlich ungläubig, einer so wie die Welt, gell? Du warst Teil des Kosmos, auch einstellungsmäßig, vom Sinn her, nicht nur äußerlich, oder weil ich hier Brot essen musste, das zum Kosmos gehört. Nein, vom Wesen her, ungläubig, wesenhaft, schlecht, sind wir zwar immer noch, aber unter anderen Vorzeichen. Ich war Teil des Kosmos. Und diesen Kosmos, sagt uns Johannes 3, Vers 16, Gott liebt den Kosmos. Nicht hat geliebt, bei dir steht, er hat ihn geliebt. Er liebt den Kosmos und deswegen ist Christus gekommen, um das alles frei zu machen. Mann, ist das toll. Und das dürfe ich jetzt glauben, gell? Und das Ziel dieser Handlung Gottes, dieser Liebe, dieser untrennbaren Liebe ist, dass alles in diese Liebe hineinkommt. Und deswegen kannst du, wenn du 1. Korinther 15 mal liest, das Auferstehungskapitel und die wunderbaren Hinweise, dass so wie in Adam alle gestorben sind, in Christus alle leben werden, wer das glauben kann, ist ja glückselig, gell? Und dann kannst du daran erkennen, dass also eine endlose Trennung von Gott schon aufgrund seines Wesens, nämlich der Liebe, überhaupt nicht geben kann. Und das alleine ist schon Argument eigentlich genug, obwohl es noch viele andere dafür gibt. Also, der sechste Punkt hat uns gezeigt, was haben wir in ihm? Ja, die Gottesliebe, gell? Die wesenhafte Gottesliebe, wo wir ein Teil davon sogar sind. Ich mache einen Schritt weiter im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 5. Da heißt es, so sind wir, die vielen, wie viele sind wir heute hier?
26.
Oh, danke, hat einer gezählt, stell dir vor. Ich habe noch nicht gezählt, obwohl das kannst du machen, weil wir haben ja keine Anweisung wie David, gell? 26 sind wir heute, wir waren schon 34 und was weiß ich, auch schon mal 15, angefangen haben wir mit 6, das spielt alles keine Rolle, aber so viele, sagt er hier, es da sind, die sind ein Leib in Christus und einzeln Glieder voneinander. Also was wir sind und haben, ist unser Thema in Christus, wir sind ein Leib. Der eine ist ein Hauptglied, meint er, ne? Der andere ist ein anderes Glied. Zu mir wurde schon mal gesagt, ich sei ein freier Radikaler im Leib des Christus. Da habe ich gesagt, danke, ich nehme es als Kompliment, gell? Weil die werden auch gebraucht, damit das Immunsystem wach bleibt. Und dass die Aufgabe übernehme ich gerne. Gell? Und daran siehst du, es werden alle gebraucht. Gell? Wo will denn das Haupt hingehen, wenn die Füße nicht mehr können? Gell? Und alle, die da ein Problem haben, meine Mutter zum Beispiel, kann nur noch im Rollstuhl sitzen oder im Bett liegen. die kann viel wollen mit dem Kopf, wenn der Leib nicht mitmacht oder die Menschen, die sie betreuen, ihr das nicht ermöglichen, geht da nichts. Heißt also, alle Glieder werden gebraucht, alle Glieder sind gleichwertig, auch wenn sie nicht die gleiche Aufgabe haben. Es gibt unterschiedliche Aufgaben, Verantwortlichkeiten im Leib des Christus, aber die Wertigkeit ist die gleiche. Sie sind wesenhaft Leib des Christus und damit, denk an die Liebe, wesenhaft Teil der Gottesliebe. Ob du also eine große Zehe bist oder die linke Niere oder was weiß ich oder ein Auge, spielt überhaupt keine Rolle. Es wird alles gebraucht. Jetzt kann einer sagen, ja, die Milz geht da ohne, gell? Oder blinder muss das sein. Und wir haben ja keine Ahnung, gell? Also hat sich Gott hingestellt, hat einen Menschen gemacht mit einem Blindarm. Da war noch was übrig, gell? Was mache ich mit dem Zeug? Da machen wir einen Blindarm. Brauchen wir zwar nicht, aber rein damit, gell? Einmal gekauft, muss irgendwie untergebracht werden. Ist Gott so, ich muss ja höflich bleiben, ist so beschränkt wie wir, gell? Wir täten das ja machen, ne? Also komm, den Teller musst du leer essen, auch wenn du platzen tust, weil es ist ja schade, wenn man was wegwirft. Es könnte ja auch noch ein anderer essen. Aber nein, so sind wir halt. Das macht Gott nicht. Er weiß genau, was er macht. Also er hat diesen Leib geschaffen in seiner Vielfalt. Freut euch noch darüber. Stellt euch vor, es wären alle so wie ich. Ja. Da käme ich sonntags nicht mehr hierher. Das steht fest. Also, und dir geht das wahrscheinlich ähnlich. Gell? Und das wäre unerträglich, wenn sie alle gleich wären. Wir brauchen diese Vielfalt. Das ist manchmal auch anregend, vielleicht auch mal aufregend. Und das ist nicht schlimm. Ich komme ja jetzt auch viel rum seit ein paar Jahren. Und ich habe auch letzte Woche in der Schweiz wieder ein paar sehr anregende Erlebnisse gehabt mit meinen heiligen und geliebten Brüdern. Und ich finde das ganz toll, gell? Und das wissen die auch, dass ich das nicht hier nur so sage, weil das, was ich euch sage, da stehen da auch, ne? Und da gibt es dann auch schon mal Diskussionen und da wird gerungen, mal heftig und auch weniger heftig. Das gehört dazu. Ich finde das ganz toll. Und ich habe gerade, das dürfe ich ja hier sagen, wir sind ja hier zu Hause, gell? Habe gerade letzte Woche in der Schweiz wieder was dazugelernt, ne? Und das finde ich ganz toll. Also ein Gegenargument, wie heftig auch immer es gekommen ist, hat mir geholfen, gell? Ich habe wieder eine Facette mehr dazu. Also falls das jemals wiederkommt, dann könnte man darauf dann entsprechend antworten. Und das finde ich so gut. Also wir brauchen keine ständig nickenden Leute im Leib des Christus, sondern Mitdenkende. Mitdenken steht an der Schrift. Also du musst mitdenken. Und nicht einfach alles schlucken und ja sagen, sondern mitdenken, nachvollziehen. Das ist die Vielfalt im Leib des Christus. Also ein Leib. Und wer jetzt ein Problem damit hat, mit diesem Leibverständnis, das gibt es ja auch schon mal, da lesen wir nochmal die Geschichte mit dem Paulus in 1. Korinther 11, wo er die am Ende dann über das Abendmahl spricht, aber vorher hat er noch ein ganz interessantes Thema. Da geht es um die Hauptesordnung. Und im Kapitel 11, im Vers 3, ist dieser markante Ausspruch, wenn wir schon über die Vielfalt des Leibes reden, müsste man auch da nochmal einen Gedanken dran setzen. Ich will aber, dass ihr wahrnehmt, sagt Paulus, dass der Christus das Haupt der gläubigen Männer ist, jedes Mannes ist, steht hier. Das Haupt der Frau aber ist der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Was heißt denn das? Alle haben ein Haupt über sich, gell? Also es geht los, Frau Mann Haupt, Mann Christus Haupt, Christus Gott Haupt. Was ist denn das Haupt? Das Haupt, wir können das jetzt deutsch ausdrücken, können sagen Kopf, gell? Wobei bei Haupt schwingt da der Gedanke von Autorität noch mit, eine gewisse Rolle. Also Haupt ist eigentlich der Kopf. Und wer entscheidet denn, wo die Füße hingehen? Ich glaube, das geht vom Kopf schon aus irgendwie, ne? Also die Entscheidung fällt im Kopf. Kannst jetzt definieren, ob das dein Gehirn ist oder von oben eingegeben, darum geht es nicht. Wichtig ist so die Schaltzentrale, gell, ist das Haupt. Und wenn das Haupt beschließt, wir gehen jetzt dahin oder machen das oder jenes, dann wird das gemacht. Wenn also hier um den Leib des Christus es geht und wir Glieder voneinander sind in diesem Leib und er das Haupt ist, da habe ich doch eigentlich eine gute Erklärung. Da muss ich nicht mehr rätseln, da weiß ich, er ist der Kopf und wir sind die Glieder. Er entscheidet, wo es hingeht, aber wir sind gleichzeitig, und das ist ja das Faszinierende, die Vervollständigung von ihm, sagt Paulus. Denn ohne uns wäre das Haupt handlungsunfähig. Moment, sagst du jetzt, Christus ist niemals handlungsunfähig. Sag ich wieder, Moment, denk mal nach. Worum geht es denn? Um Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte wird zum Ziel gebracht. Wie macht er denn das? Wie hat denn Gott das festgelegt, dass Heilsgeschichte zum Ziel kommt? Da hat er den Christus installiert, der mal komplett gewesen ist in Haupt und Gliedern. Den hat er auseinandergerissen, ich sage es mal so ganz einfach. Und jetzt setzt er wieder zusammen. Und dieser zusammengesetzte Christus in Haupt und Gliedern macht dann die Heilsgeschichte weiter. Verstehst du? Das hat Gott so geordnet. Da kann ich jetzt sagen, ich dachte es ja gelegentlich, ich hätte das alles ganz anders gemacht. Klar, ich bin auch nicht Gott. Und wenn wir dort sind, können wir ihn ja mal fragen. Oder du brauchst vielleicht gar nichts mehr fragen, dann siehst du, warum das so gewesen ist. Gell? Eine Frage, nichts mehr. Danke, Reinhold. Das heißt doch, die Glieder werden gebraucht, zusammen mit dem Haupt. Das Bild hat sich nicht geändert. Also wenn du ein Problem hast mit dem Haupt und Glieder, dann stell dir einfach einen Mann vor oder eine Frau, einen Menschen, der einen Kopf hat und Arme und Beine und so weiter. Und genauso was ist das auch hier geistlich gesehen. Und dieser Gesamtleib in seiner Vielfalt macht die Heilsgeschichte. Das hat Gott so geordnet. Und wenn du jetzt ein Teil dieses Leibes bist, dann bist du ein Leib mit ihm und trotzdem verschieden innerhalb der einzelnen Glieder. Und das macht doch Spaß, gell? Ob du im Hauskreis sitzt oder hier. Und hier dürfst du auch was sagen zwischendurch. Also wenn jemand eine Frage hat, kannst du dich einfach melden, ganz reinreden, ist alles kein Problem. Und die Vielfalt wird ertragen. Und ich finde das toll. In Zürich hat das auch einer reichlich genutzt. Und wenn ich das mal anbiete, gibt es da welche, die machen dann so regen Gebrauch davon, dass ich mein Manuskript gleich vergessen kann. Dann können wir frei sprechen, gell? Das muss man dann natürlich auch ausbremsen. Gut, das nur nebenbei. Aber das, die Möglichkeit besteht also. Versteht ihr, wir sind da nicht so gezwungen. Ich mag nicht diesen liturgischen Zwang von irgendetwas. Wir sind frei in Christus, können unsere Meinung sagen, natürlich mit allem Respekt und in aller Höflichkeit, weil wir als Glieder seines Leibes alle verschieden sind. Ich finde das toll, gell? Du hast vorhin gesagt, wir kommen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden. Es sitzen Leute, die sind Sekten geschädigt und was nicht alles. Und ja, genau das ist unsere Zielgruppe, die Ausgestoßenen der Gesellschaft. Ich komme ja manchmal vor wie der David in der Höhle Adulam, gell? Die ganzen Nichtsnutzer hat er gesammelt um sich. Und wir sind ja alles Nichtsnutzer. Ich glaube, das kommt heute auch noch dran. Es sei denn, ich mache so weiter wie bis jetzt, dann schaffen wir wieder nur 4 Punkte. Dann siehst du, das wird gebraucht. Verstehst du? Und genau das ist die Vielfalt im Leibe des Christus, die ich so herrlich finde. Ja, nächster Text, der 8. Punkt, Römer 15, Vers 17. Jetzt wird es gefährlich. Römer 15, Vers 17 sagt doch Paulus: Daher habe ich das Rühmen in Christus Jesus. Worin? In den Dingen, die Gott betreffen. Ah. Also er rühmt sich in Christus für alles, was Gott betrifft. Er hat ja große Mühe und vor allem mit den Korinthern gehabt. Und wir lesen im 2. Korinther 10 dann, wo er etwas versöhnlicher wird, weil sie sich etwas geändert haben, und sagt dann, also wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. So, also sein Rühmen hat immer mit Christus zu tun. Jetzt kannst du auch die Korintherbriefe lesen, da kommt das mehrfach vor. Und er sagt ganz deutlich, aus eigener Leistung gibt es kein Rühmen. Wir lesen mal einen kleinen Auszug, 1. Korinther 1, ab Vers 26. Bis zum Ende. Da heißt es, denn blickt auf eure Berufung, Brüder, das können wir jetzt auch zu uns sagen, gell, dass es nicht viele Weise gemäß dem Fleisch sind. Jetzt guck dich mal um, wie viele studierte Leute haben wir hier, gell. Es sind nicht viele Vermögensmächtige. Bürgermeister, also alle, die Vermögen haben, nicht Geld, das ist auch Vermögen. Vermögen, ich vermag in was zu tun, gell? Ich kann entscheiden, hier wird eine Straße gebaut oder da wird das gemacht. Nicht viele Edelgeborene, ich bin auch adlig, gell? Ich bin Van drüben, das sage ich manchmal, ne? Und wie viele Edelgeborene gibt es denn hier? Sondern die Törichten des Kosmos auserwählt Gott, auf dass er die Weisen beschäme, und die Schwachen des Kosmos auserwählt Gott, auf dass er die Starken beschäme, und die Unedelgeborenen des Kosmos und die Verachteten und auserwählt Gott, die nichts sind, auf dass er die etwas sind, unwirksam mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns Weisheit von Gott wurde und Gerechtigkeit, außerdem auch Heiligung und Erlösung. Da wollte ich eigentlich heute noch hinkommen zu dem Vers 30. Also merkst du was? Das Rühmen in Christus, ja, wir rühmen uns in Christus. Er hat uns freigemacht. Wir stehen nicht unter Religionsgesetzen. Wir sind verschieden. Wir sind in der Liebe Gottes. Nichts kann uns davon trennen. Alles, was wir schon besprochen haben, da kannst du dich doch rühmen. In Christus kannst du sagen, danke Herr, dass das so ist. Ich bin nicht besser wie die anderen. Nein, Gegenteil, warum hat er gerade mich genommen? Die Unedelgeborenen, die Nichts in diesem Kosmos, die nimmt er für seine Heilsgeschichte. Und deswegen denk an Paulus, der hat auch gesagt, also ich habe da so eine Schwäche an mir, man nennt das Born im Fleisch, Satans Engel, in 2. Korinther 12. Und er sagt zu seinem Herrn, das könntest du mir eigentlich mal wegnehmen, gell? Das ist lästig. Und dann sagt ihm Gott in 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen. Ne? Das ist ja ein bekanntes Wort, das kennt eigentlich jeder gute Bibelleser. Lass dir an meiner Gnade genügen. Aber da steht noch was in diesen Versen, da sagt er noch, weil ich weiß, dass er sich in den Schwachen verwirklicht. Also wenn du schwach bist, dann macht er dich stark. Deswegen will ich jetzt lieber immer schwach sein, weil dann macht er den Rest, gell? Ja, das ist doch gegen jede menschliche Vernunft, gell? So kannst du doch nur argumentieren, wenn du das erlebt hast, glauben kannst und du weißt, dass das so ist. Und alle, die am Wort verkünden oder irgendwelche Aufgaben haben, wissen das, wie schwach man manchmal ist, auch vor so einer Wortverkündigung. Und dann denkst du, hoffentlich geht das heute gut und dann hoffentlich hält meine Stimme und hoffentlich nach und durch, verstehst du? Und wenn du dann ganz ruhig werden kannst, man sagt, Herr, Römer 12, Vers 9, ich bin heute schwach, mach du das. Und in diesem Glauben auch leben kannst, dann wirst du sehen, irgendwie geht das dann, gell? Und das ist immer erstaunlich, wenn deine Stunde rum ist, denke ich, sag ich mal, danke, hast wieder geschafft, was wären wir ohne dich? Also, rühmen ja, aber in Christus, also in ihm dürfen wir uns auch mal rühmen. Das finde ich gut. Jetzt gehe ich mal zum 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 4. 1. Korinther 1, Vers 4, auch eine schöne Stelle. Da sagt Paulus, ich danke meinem Gott alle Zeit euch betreffend, aufgrund der Gnade Gottes, die euch gegeben ist, wo? In Christus Jesus. Ja, ihr wisst ja schon alles, ne? Wo machen wir die Predigt her? Okay. Zur Wiederholung, ganz einfach. Also die Gnade ist uns gegeben in Christus Jesus. Da steht 155 Mal Gnade im Neuen Testament. Was meinst du, wie Paulus davon redet? 113 Mal. Wenn ich jetzt die Apostelgeschichte noch mitrechne, wo er mal spricht, kommen noch 4 dazu. Also bei Paulus findest du davon am meisten. Der Mann muss doch durch den Geist Gottes ganz genau aufgeklärt worden sein, welchen Stand man hat in der Gnade Gottes, ohne Gesetzeswerke und so weiter. Deswegen war das so begeistert und hat davon gesprochen. Natürlich ist das inspiriert. Aber ich glaube schon, dass auch der Geist weiß vom Wesen des Menschen, von dessen Wesen, der verkündet, dass er ihm auch das schenkt, was zu dieser Verkündigung und seinem Wesen passt. Und bei Paulus war das eben sein großer Wandel. Er kennt das ja, Damaskus-Geschichte, vom Christenmörder zum Verkünder Jesu Christi. Das ist ja, das ist ja nicht nur 180 Grad, das ist 100 Mal gedreht, verstehst du? Also, das ist sowas Gewaltiges. Und ja, da fehlen einem manchmal die Worte. Und jetzt haben wir diese große Gnade in Christus ja hoffentlich auch verstanden, erfasst, wesenhaft gelebt und leben sie noch. Und jetzt kannst du sagen, ach wunderbar, jetzt lehne ich mich zurück, gell? Ich muss gar nichts mehr tun. Stimmt auch, ne? Du musst gar nichts mehr tun, aber du dürfst ja was tun. Und jetzt muss ich einen kleinen Wermutstropfen da rein tun in diese absolute Freiheit. Und wir lesen mal Titus 2, Vers 11 und 12, damit wir das auch recht einordnen. Titus 2, ist jetzt ziemlich am Ende. Titus 2, Vers 11 und 12. Und jetzt wissen wir, das ist alles Gnade, ganz klar. Was ist Gnade? Ja, wenn ich eine Leistung empfange, die ich nicht verdient habe, wenn ich im Gefängnis sitze und war einfach freigelassen, obwohl ich schuldig bin, ne? Das ist Gnade. Und jetzt sind wir alle schuldig und sind frei geworden in dieser Gnade. Und er hat alles gemacht, ich muss gar nichts machen, völlig klar. Und jetzt lese ich Titus 2, Vers 11 und 12. Denn auferschienen ist die Gnade Gottes, Rettung bringend allen Menschen. Ach, ist das schön, wenn das nur alle lesen täten. Und dann steht aber jetzt, Achtung, Vers 12, was macht die Gnade, die Auferschienene in Christus? Sie erzieht uns, wie heißt es dann, war da unten, damit wir gerecht und Gott wohlehrend leben in dem jetzigen Äon. Den nennt Paulus den Bösen, gell? Damit wir in diesem bösen Äon Gott wohlehrend leben. Dafür erzieht uns die Gnade. Ihr wisst, da waren ja alle mal Kinder, gell? Das ist schon länger her. Und wir sind erzogen worden von unseren Eltern, war nicht immer angenehm. Und wenn du selber Kinder erzogen hast, weißt du, wie schwierig das manchmal ist. Und die denken jetzt auch, was die alles immer von mir wollen, gell? Und meine Kinder haben jetzt selber Kinder. Und jetzt merken die selber, wie schwierig das doch ist und verstehen dann ihre Eltern vielleicht im Nachhinein nach 30 Jahren ein wenig besser, als sie noch kleiner waren. Und so geht es uns da auch. Wir werden erzogen, verstehst du, von der Gnade. Das ist nicht immer angenehm. Und wie Gott das auch immer macht, er hat ja verschiedene Erziehungswege. Das geht bis dahin, dass er dich auch mal in die Hand des Diabolos geben kann, nach 2. Timotheus 2, Vers 26. Das ist den meisten nicht bewusst. Also es gibt ganz unangenehme Erziehung unter Umständen, obwohl du in der Gnade stehst, obwohl du frei bist, obwohl das Wesen Gottes, die Liebe, da drin, dass du da drin eingebunden bist. Also die Gnade ist was Tolles, aber sie erzieht uns. Warum denn? Damit wir zubereitet werden für die Aufgaben in der Heilsgeschichte. Warum ist denn Jesus Mensch geworden? Das sagt doch der Hebräerbrief ganz deutlich. Manche sagen, ja, das hätte gar nicht sein müssen, das hätte Gott dem auch so geben können. Ja, natürlich, Gott kann alles. Aber er hat es so geordnet, dass der Sohn Mensch wird und man weiß, wie das ist, in dieser Niedrigkeit zu leben, damit er gehorsam lernt, sagt die Bibel. Soll ich das wegmachen? Ich bin jetzt ein Sohn, gell? Und ich bin ein Teil von Christus, ich brauche das nicht. Ich muss diese Erziehung nicht haben. Na, wer bin ich denn? Wenn mein Haupt diesen Weg gehen musste, dann gehe ich ihn auch, aber in der Freiheit in ihm, in dieser Freiheit des göttlichen Gesetzes in Christus Jesus, das ist was ganz anderes. Jetzt bist du freiwillig Sklave, denk an die Sklaven im Alten Testament, gell, Reinhold, die haben da das Ohr an die Türpfosten gehalten, hat dann ein Loch durchgebohrt und hat gesagt, jetzt bist du immer mein Sklave, weil dort war es so schön, da wollte gar nicht frei sein. Und solche sind wir, gell? Wir sind in Christus Sklaven Jesu und das absolute Freiheit. Mehr geht nicht, weil ich ein Teil von ihm bin. Egal, ob ich da ein Finger bin oder ein Ohr oder sonst irgendwas. Also denk dran, die Gnade, ja, natürlich, aber sie erzieht auch, sie bereitet zu. Und das ist manchmal auch schmerzhaft. Ich komme doch noch zum Vers 30, hätte ich ja fast nicht gedacht. 1. Korinther 1, Vers 30. Der ist ja so schön. Das kann wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern. Aber das ist nicht so schlimm. Weil da stehen so gewaltige Dinge drin, das musst du dir auf der geistlichen Zunge mal so gehen lassen. 1. Korinther 1, Vers 30 sagt Paulus hier unter Inspiration, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus. Das haben wir schon gewusst, gell? Und aber was jetzt kommt. Jetzt sagt er, welcher uns Weisheit von Gott wurde und Gerechtigkeit, außerdem auch Heiligung und Erlösung. Über die Erlösung haben wir schon gesprochen, im ersten Teil, das spare ich mir heute. Aber die anderen drei Punkte sind doch köstlich. Er ist uns von Gott Weisheit geworden. Da steht hier passiv. Ist wichtig, gell? Er ist uns Weisheit geworden. Das heißt, es ist gemacht worden. Das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht verlangt, habe ich nicht bestellt. Das hat Gott so geordnet. Er ist uns zur Weisheit geworden. Wir haben eben im Kapitel 1, Vers 27 gelesen, dass Gott die Türchen des Kosmos auserwählt hat. Also die Nichtse, die Unstudierten, die Nicht-Edelgeborenen, alles was da stand. Und jetzt sagt er hier, und jetzt seid ihr Weisheit in Christus. Gott hat die, die keine Ahnung haben, zur höchsten Weisheit gemacht. So könnte man es auch ausdrücken. Das ist ja kaum zu fassen, gell? Im Prediger, Kapitel 2, Vers 14, wir haben, glaube ich, im Hauskreis die Woche drüber gesprochen, da steht doch, dass der Weise seine Augen in seinem Haupt hat. Also wir, wenn du das jetzt auf die menschliche Ebene runterbrichst, heißt also, wir haben die Augen im Kopf, gell? Ist ja logisch. Das ist so die höchste Stelle, wenn du die Beule noch wegrechnest, hier oben, wo das Gehirn drin ist, das ist so die höchste Stelle vom Körper. Das sind die Augen, gell, an der höchsten Stelle. Kannst also am weitesten gucken. Wenn die Augen an die Füße wären, hätten wir mehr Probleme mit dem Orientierungssinn. Gell. Also wir können von oben gucken. So, wenn mal viele Leute sind, so, wir gehen manchmal auf den Markt, wenn es ein Markt ist, die Frauen gehen gerne auf Marktstände und sowas. Wenn da viel Betrieb ist, Ortenberger Markt zum Beispiel, ne, wenn da mal richtig viel Betrieb ist, da kannst du ja nicht umfallen, ne. Und dann denke ich mal so, die kleinen Leute da links und rechts von mir, die wissen gar nicht, wo sie hinlaufen. Ne? Und ich kann da so drüber gucken und es ist herrlich, gell? Also wenn du von oben guckst, hast du mehr Überblick. Und jetzt steht hier, der Weise hat seine Augen in seinem Haupt. Wenn wir die Weisen sind, von denen die Bibel spricht, nämlich er wurde uns zur Weisheit, wo sind denn dann unsere Augen? Auch in unserem Haupt. Und da ist unser Haupt Christus. Also hast du deine Augen in Christus. Und wo ist der Christus? Die höchste Stelle, die es gibt neben dem Vater. Also gucken wir doch aus der Gottesperspektive auf die Heilsgeschichte. Höher geht's gar nicht. Das heißt, unser Blick ist an der höchsten Stelle. Und jetzt kann ich die ganze Heilsgeschichte sehen und vielleicht auch verstehen. Verstehst du, wenn er uns zur Weisheit gemacht ist oder gemacht wurde, passiv von Gott, er hat es gemacht, dann hat er mir den Blick geschenkt von der höchsten Stelle aus, weil der Weise, der ich jetzt bin, seine Augen im Haupt hat. So musst du mal heilsgeschichtlich die Bibel lesen. Machen ja die meisten von euch, bin ich überzeugt. Und dann gehen der ganze Kronleuchter auf. Das haben wir geschenkt gekriegt. So, was noch? Er ist uns geworden Gerechtigkeit. Im Römerbrief fängt Paulus an, am Anfang, ich sage es mal menschlich, macht die Nation fertig, ihr seid alle und so weiter dahingegeben, etc. Dann die Juden, ihr seid auch nicht besser, sagt Paulus, Römer 3. Und dann am Ende vom Römer 3, bevor er zu seiner Schlussfolgerung kommt, geht es an die Leibesgemeinde. Ihr seid auch nicht besser. Das sagt er doch im Vers 10. Da ist kein Gerechter, auch nicht Einer. Und ich, wenn ich die Bibel lese, mache ich bei dem Einer immer noch einen T hinten dran. Und dann weiß ich, mir geht es genauso. Gell? Und also ist, da ist kein Gerechter. Moment, und jetzt ist Christus gestorben, 2. Korinther 5, der Wechsel hat stattgefunden. Und jetzt wurde er nach dem Vers hier, 1. Korinther 1,30, uns zur Gerechtigkeit. Wie denn? Ja, weil er die Ungerechtigkeit auf sich genommen hat, die wir hatten. Gell? Jetzt ist er ungerecht geworden, deswegen muss er sterben und wir sind Gerechter. Jetzt sind wir die Gerechten. Er hat uns zur Gerechtigkeit gemacht. Wir sind keine Gerechten von uns aus, gell? Es ist seine Gerechtigkeit. Und da merkst du schon auch an solchen Dingen, es kann gar nicht sein, dass wir irgendetwas tun können, um diesen Stand in Christus für uns irgendwie zu erarbeiten oder Gott wenigstens einen Anlass liefern zu können, zu sagen, ja, ich kann dich nehmen, weil du bist so gut. Ich war ja früher so gut, dass ich immer gesagt habe, er kann froh sein, dass er mich hat, gell? Weil sonst hätte er einen weniger. Und die Religion, in der ich war, die waren alle so gerecht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und heute weiß ich, das war von Menschen gemacht, gell? Weil die Bibel sagt mir was ganz anderes. Heute bin ich gerecht, wirklich gerecht, aber weil er es gemacht hat, ist es seine Gerechtigkeit, nicht meine Gerechtigkeit.
Genau. Seine Gerechtigkeit, die uns zutage geworden ist, rechtfertigen wir uns.
Genau, und deswegen können wir immer sagen, wir sind gerecht, aber nicht, weil wir gut sind, sondern weil er gut ist, weil er es gemacht hat. Ja? Seine Gerechtigkeit, seine Treue oder Glaube, ist immer er, ist immer sein. Ich bin gar nichts. Und deswegen kann ich mich rühmen, ganz danke. Ne? Ich kann mich rühmen, weil er das alles gemacht hat. Und das ist so eine herrliche Sache, wenn du das wirklich nehmen kannst und fassen. Aber es wird dann noch schlimmer. Wir haben auch noch 10 Minuten. Es wird dann noch schlimmer. Er sagt doch hier noch was in dem Vers. Da muss ich euch eine kleine Geschichte vorweg erzählen. Ich hatte mal Besuch von einem Bruder, schon viele Jahre her. Du warst dabei. Und er hat uns abends besucht und um Mitternacht war er immer noch da und ich musste arbeiten am nächsten Tag. Und das wurde langsam unheimlich. Und weil ich ein höflicher Mensch bin, habe ich gedacht, wie mache ich das jetzt, dass ich dem klar mache, dass er langsam aufhört. Das war nicht so einfach, aber das war das geringere Problem. Das viel größere war unser Thema, gell? Er hat den ganzen Abend versucht, mir klarzumachen, ich muss meine Heiligung selber machen. Und ich wollte ihm beweisen, dass das gar nicht geht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie schnell dann Abend rumgeht, ne? Wenn da zwei so Leute zusammensitzen. Und jetzt gucken wir doch mal, was hier steht. In dem Vers 30 alleine heißt doch, der Christus wurde uns zur Heiligung, wurde passiv. Also Gott hat das gemacht. Er ist unsere Heiligung. Es gibt ja 3 Worte im Neuen Testament. Das eine heißt Heiligung, und dem reden wir gerade, kommt 10-mal vor. Dann gibt es noch diese Gesamtheiligung, wird manchmal gesagt, da ist noch ein Sünden dabei, also ein Zusammen oder Samt. Das kommt 3-mal vor, das kannst du zusammenrechnen, das ist fast bedeutungsgleich. Also 13-mal Heiligung. Und dann gibt es einmal das Wort Heiligkeit, nur im Neuen Testament. Hebräer 12, Vers 10, wenn es interessiert. Und in dieser Heiligkeit ist das Ziel beschrieben für die, die auf dem Weg der Heiligung sind. Das heißt, Heiligung, könnte man sagen, ist der Weg und Heiligkeit ist das Ziel. Aber interessanterweise, das Wort Heiligung gibt es in der ganzen weltlichen, griechischen Literatur überhaupt nicht. Die Fachleute sagen, das ist dem Griechisch unbekannt. Das gibt es nur in den biblischen Schriften. Das gibt es nur im Neuen Testament. Nur in den von Gott eingegebenen Schriften steht das Wort Heiligung überhaupt drin. Den übrigen Leuten ist das unbekannt. Also wir reden hier von einem unbekannten Wort, Heiligung, was nur in unserer Bibel steht. So, und damit das auch deutlich wird, wie das mit der Heiligung ist, müssen wir noch 3, 4 Bibeltexte lesen. Epheser 5, Vers 26, fange ich mal an. Epheser 5, Vers 26. So, steht bei mir hier. Also Paulus betet ja und will auch, dass die Unordnung Männer, Frauen funktioniert und so weiter. Das ist der Rahmen, das Rahmenthema hier. Und was habe ich gesagt? Vers 26 sagt er dann, auf dass er sie heilige, nämlich die Männer, auch die Eheleute, die Familie in Christus, sie reinigend im Bad des Wassers der Rede. Da steht nicht Wort, sondern Rede, weil Rede, das Wort ist das dynamische, fließende Wort Gottes, das wird als Rede bezeichnet. Also die Leibesglieder im weitesten Sinne gefasst werden gereinigt im Wasserbad des Wortes, steht mal hier. Behalte es mal im Hinterkopf. Jetzt lesen wir noch 1. Korinther 6, Vers 1. Nee, Vers 11, Entschuldigung. 1. Korinther 6, Vers 11. So, jetzt sagt er, was wir für unmögliche Leute waren. Wird alles aufgezählt, vom Hurer bis zum Verbrecher. Und dann heißt es, dieser Art sind manche von euch auch gewesen. Doch ihr habt euch selber abgewaschen.
Nein, seid abgewaschen.
Oh, danke. Ihr habt euch abwaschen lassen, doch ihr wurdet geheiligt, doch ihr wurdet gerechtfertigt in dem Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Wurdet. Wir haben im Deutschen das Problem, dass wir passiv in Vergangenheit oder passiv in Zukunft nicht auseinanderhalten können mit den Worten. Wurdet kann heißen, das ist passiert. Wurdet kann auch heißen, das hat jemand gemacht vorher. Oder werdet kann heißen, das wird mal kommen. Oder werdet kann heißen, das wird mal einer machen. Das heißt, wir müssen genau hingucken, was da steht. Und hier steht passiv. Das heißt also, wer macht die Heiligung der Leibesglieder? Die macht er und nicht ich. Er ist meine Heiligung. Auch eben gelesen in diesem Vers. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist alles für mich. Also, wenn einer kommt und sagt, du musst deine Heiligung selber machen, dann hat er das Wort nicht verstanden. In 1. Korinther 1, auch ein interessanter Vers, als er die Korinther begrüßt, da sagt er da im Vers 2 zu ihnen noch was, nämlich er sagt, ich schreibe jetzt den Brief der Korinther an, die Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus. Muss man eigentlich sagen, den geheiligt Wordenen, klingt in unserer Deutschsprache nicht so doll. Ich kenne eine Bibel, die das konsequent macht, ist auch gut. Also den Geheiligten, warum? Weil es gemacht worden ist. Meine Heiligung kann ich nicht selber machen. Und zu allem Überfluss müssen wir noch einen Vers lesen, Hebräer 10, Vers 10. Du glaubst ja gar nicht, was alles in unserer Bibel steht, gell? Und noch schöner ist, wenn man es glauben kann, was da steht. Und dann ist das ganz toll. Hebräer 10, Vers 10. Hier wird ja in diesen Kapiteln 10 bis 12 darüber gesprochen, wie das einmalige Opfer Jesu im Gegensatz zu den Opfern in Israel alles erledigt hat. Damit ist alles bezahlt. Und Vers 10 heißt, in diesem Willen sind wir geheiligt worden, durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal. Ich glaube, Fleiderer schreibt das auch so. Und in diesem Willen, was denn in dem Gotteswillen natürlich, sind wir geheiligt durch das Opfer Jesu. Also ich kann meine Heiligung gar nicht machen, weil da hätte ich veranlassen müssen, dass Jesus stirbt. Oder müsste das nochmal veranlassen für mich persönlich oder was auch immer. Ist doch hirnrissig sowas, Entschuldigung. Wer also der Meinung ist, meine Heiligung muss ich selber machen, hat das Wort nicht verstanden. Ganz eindeutig, Gerhard.
Kannst du uns das Wort Heiligung mal erklären, was das ist?
Ja, Heiligung ist nach meiner Auffassung der Weg der Zubereitung bis zur Heiligkeit. Jetzt müssen wir gucken, Heiligung ist also ein Vorgang und Heiligkeit ist ein Ergebnis. Wenn also in Christus mal wir geheiligt worden sind, hat er ja den Anfang gemacht und bringt mich darin auch zum Ziel. Ich kann also selber gar nicht besser werden, sondern er macht das. Jetzt kannst du aber unter Heiligung auch verstehen, dass er mich sozusagen seit Golgatha zusammen mit dem gesamten Leib als gerecht hinstellt vor Gott, sodass ich sozusagen gar nichts mehr besser machen kann an mir und passend bin für eben seine Heilsgeschichte. Heiligung ist etwas, wo du sozusagen sauber vor Gott gestellt wirst, obwohl du gar nicht sauber bist. So können wir das auch ausdrücken. Ich weiß nicht, was ich noch sagen. Müssten wir noch länger drüber nachdenken. Wir machen gleich noch eine kleine Fragestunde. Heiligung, bitte.
Das Wort Heiligung ist einmal positiv geladen und einmal negativ geladen.
Was ist das? Was ist das Negative?
Die Reinigung, die er an uns vollzieht. Und das Positive ist, dass wir seinen Namen heiligen, indem wir das werden, was wir sind. Das sind die zwei Zeilen.
Gut, also der Spruch, werde, was du bist, da ist was dran. Ja.
Heilig sein ist für Gott da sein. Und Gott ist heilig, er ist für uns da. Und so sollen wir auch heilig werden durch ihn, ja, und für ihn da sein.
Gut. Ja, okay. Du siehst, wie schwierig das ist, gell? Jetzt haben wir gelernt, wir sind in ihm schon heilig, gell? Also ich bin rein, sauber, er hat mich so dahingestellt, ich kann da gar nichts dran ändern, weil er sozusagen vor mir steht. Also zwischen Gott und mir steht Christus. Gott guckt durch die Brille Jesus und da sieht er mich völlig sauber, rein und heilig. Aber ich wäre hier trotzdem zubereitet, keine Frage. Wir haben ja gelesen, die Gnade erzieht uns. Ist also ein Lernprozess, dass wir sagen können, wir leben vom Hier zum Dort. Das ist unser Ziel. Jetzt sind wir hier, da ist das Ziel. Und deswegen auch der Gedanke der Schrift, steht da nicht, halte seine Gebote, sondern hüte seine Innenziele. Er hat mir ein Ziel gegeben, nämlich die Vollendung. Ich bin aber noch nicht vollendet, aber ich dürfe das glauben, dass er das für mich schon gemacht hat, vom Ziel her nämlich. Und dieses Ziel habe ich in mir und da gucke ich hin. Und deswegen, ich weiß den Konflikt. Die einen sagen, du musst was tun, und die anderen sagen, ich muss gar nichts tun, er hat schon alles gemacht. Es ist ja beides richtig, aber ich muss es heilsgeschichtlich einordnen können in das Heilsgeschehen, das Gott geordnet hat, nämlich dass er das alles macht. Ich aber erzogen bin, oder er schon alles gemacht hat, ich aber erzogen werde, um dem würdig wandeln zu können. Den Konflikt werden wir nicht ausräumen können, gell, zwischen den zwei Gruppen, der begegnen mir immer wieder, wenn ich unterwegs bin auch, dass es eben diese beiden Sichtweisen gibt. Und für mich gibt es nur eine Erklärung in diesem Ganzen. Alles, was ich mache auf diesem Weg, mache ich nur quasi aus Dankbarkeit für das, was ich schon alles habe. Weil wir sind geheiligt, wir sind gerecht, wir haben alles gelernt, heute Morgen auch wieder. Er hat alles schon gemacht. Und meine ganze Anstrengung dient alleine dem Ziel, dafür Danke zu sagen, auf diesem Weg der Heiligung bis zur Heiligkeit, die natürlich auch von ihm gemacht ist, nach Hebräer Kapitel 10, wie wir es gelesen haben. Also ist ein sehr interessantes Thema. Du siehst, wir haben jetzt 10 Punkte gemacht oder 11. Es gibt ja über 40, ich finde es bestimmt noch ein paar mehr. Und es ist immer wieder interessant, werden auch Doppeldinge dabei sein. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich noch ein oder zwei Dienste dazu. Der Herr wird das entscheiden. Gut, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass, um das ganz kurz zu machen, wir nicht mehr unter Gesetz stehen, dass die Liebe Gottes uns hält und dass wir ein Leib sind, uns darin rühmen können und dass er unsere Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung und so weiter ist. Ist doch toll, gell? Wenn du jetzt heimgehst, kannst du daran denken, er hat alles gemacht. Amen.